Guten Morgen, liebe Ortsgemeinde, guten Morgen, liebe Online-Gemeinde. Ich grüße euch ganz herzlich an diesem Morgen. Ich darf euch heute genauso einladen, mit mir eure Bibel aufzuschlagen, und zwar im ersten Johannesbrief. Wenn ihr eure Bibel dabei habt und gerne in euren Bibeln den Predigtext mitlesen und verfolgen wollt, schlagt mit mir ersten Johannesbrief auf Kapitel 2 und markiert mal die Verse 3 bis 11, die Verse 3 bis 11 in Kapitel 2. Bevor ich euch den Text lese und erstmal euch damit hineinführe, würde ich gerne meinem Herrn meine Abhängigkeit bekennen. Wir stehen wieder auf, tun das gerne. Jesus Christus, ich habe gerade schon so gebetet und ich bete es noch einmal und du hast es gehört und ich will es noch einmal sagen. Ich will dein Wort verkündigen und dich groß machen, das Evangelium, und stehe immer in der Spannung, dass es zuerst dir wohlgefällt, aber möchte auch, dass die Zuhörer und die Menschen, die es hören, deine Kinder es hören, dass es ihnen auch wohlgefällt, dass sie es verstehen können, dass sie es annehmen, dass sie es nicht verwerfen und sich darüber ärgern. Und in dieser Spannung muss ich diesen Dienst tun und trotzdem will ich bekennen, ich will, dass es zuerst dir gefällt, Herr. Und ich will aber mich wirklich auch sehr bemühen, dass es deinen Kindern zum Segen wird. Und so bitte ich dich, Herr, gib mir durch deinen Geist die Weisheit und die richtigen Worte, es so zu verkündigen, dass du dich zu diesem Wort und zu der Verkündigung des Evangeliums, dass du dich in Kraft dazu stellen kannst. Herr, bestätige es, Jesus, durch deinen guten Heiligen Geist in den Herzen der Zuhörer. Mach es groß. Vor allem, Jesus, lehre du selbst. Ich danke dir, dass ich in dieser Abhängigkeit diesen Dienst tun darf, sonst würde ich mich das nicht trauen. Aber ich traue mich, weil ich dich habe, weil ich dich kenne, weil ich dich liebe und in deinem Dienst stehe. So auch jetzt für diese Predigt und auch für die nächsten Sonntage, für die nächsten Predigten zu diesem Thema, Herr. Ich bitte dich um Weisheit und Vollmacht und Freimut, das in aller Klarheit zu verkündigen, Jesus. Ich bitte das in deinem Namen. Amen. Ihr Lieben, wir haben im Studium des ersten Johannesbriefs in dem ersten Kapitel uns den ersten Test uns angeschaut, den Johannes uns hier gibt, der erste Test. Und wir haben uns Zeit genommen, da es gründlich anzuschauen, um zu verstehen, was es bedeutet, im Licht zu wandeln, was es bedeutet, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Das war der erste Test, den wir gemeinsam angeschaut haben. Wenn jemand sagt, also er hat Gemeinschaft mit Gott, der Licht ist. Und wenn jemand das sagt, dann wird er in diesem Licht zu einer Erkenntnis geführt, dass er ein Sünder ist. Er wird von seiner Sündhaftigkeit überführt, er wird von seine Verdorbenheit wird aufgedeckt und er wird das erkennen, nämlich so sich sehen, wie Gott ihn sieht. Das ist das Erste, was dieser Test bewirken soll und aufzeigen soll. Ein Kind Gottes, das sagt, wenn jemand sagt, ich kenne Gott, ich lebe mit ihm, und der wird diese Dinge als erstes in seinem Leben erfahren, seine Sündhaftigkeit und Verdorbenheit erkennen. Das führt aber weiter dazu, er wird aber auch in diesem Licht stehend, wird er auch das bekennen. Er wird da keine Ausreden suchen, er wird das nicht versuchen zu rechtfertigen, sondern er wird diese Sicht Gottes über ihn annehmen und es bekennen und sagen, du hast recht. Das bin ich. Das ist das Zweite, was bei einem Kind Gottes das bewirken wird, in die Gegenwart Gottes zu treten. Und das Dritte, und das ist die dritte Frage in diesem Test gewesen, er wird zuletzt aber auch verstehen, weil er eben ein Sünder ist, dass er sündigt und dass er unbedingt einen Beistand und einen Erlöser braucht, einen Rechtsanwalt im Himmel vom Vater. Auch das wird er verstehen und er wird verstehen, dass er ihn in dem Sohn Gottes, in dem Jesus Christus hat. So, diese Dinge werden abgefragt in dem ersten Test und das ist der Sündentest. Der Sündentest, in diesem Test geht nicht darum zu testen, sündige ich oder sündige ich nicht, sondern es geht darum, wenn wir im Licht Gottes wandeln, werden wir von unseren Sünden überführt und zu dieser Erkenntnis geführt. So, das war der erste Test und wie gesagt, ich habe versucht, mir Zeit zu nehmen, um euch da Stück für Stück da hineinzunehmen. Dieser Test soll dazu dienen oder soll ja uns die Gewissheit unseres Heils, die Gewissheit unseres ewigen Lebens uns bringen und somit uns eine völlige Freude schenken. Das ist das Ziel von diesem ersten Test gewesen. Und ich hoffe so sehr, dass ihr dann sagen konntet, ja, genau das habe ich erlebt. als ich in die Gegenwart Gottes trat, das habe ich erlebt. Ich habe meine Sündhaftigkeit erkannt, ich habe sie meinem Herrn bekannt und ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Er vertritt mich vom himmlischen Vater. So, das ist ein Test, der uns eben ein Stück mehr in diese völlige Freude hineinführen soll. Aber es gibt noch mehr. Nach meiner Ansicht gibt es 9 weitere Tests in diesem Brief. Und ich sage das wirklich in aller Demut. Ich würde gerne noch bei den Versen, vor allem Kapitel 2, 1 und 2, noch etwas bleiben. Es ist noch nicht alles gesagt zu diesen Versen, zu dem Beistand. Ich habe noch nicht nach meinem Achten noch nicht genug über das Werk bzw. über die Bedeutung des Sühneopfers gesprochen, das wir in Kapitel 2, Vers 1 bis 2 da auch drin haben. Ich habe auch noch nicht darüber gesprochen, was es bedeutet, dass er nicht nur für die Sünden für uns gestorben, sondern auch für die ganze Welt. Auch das steckt alles noch in diesem ersten Test. Aber ich würde gern mit euch heute weitergehen zu dem zweiten Test. Warum mache ich das? Weil ich weiß, ich habe den Brief 7-mal gelesen, weil ich weiß, dass diese Themen wieder da vorkommen. Weil Johannes in dieser Art und Weise diesen Brief geschrieben hat, er spricht darüber und dann vertieft es und so bin ich guten Mutes. Wir werden an einer anderen Stelle nochmal auch zu diesem Thema etwas hören und wir werden da tiefer hineingeführt werden. Und ich denke, vielleicht schon mit einem etwas klaren Verständnis und somit mit einer noch größeren Freude, die wir ohnehin schon haben. Aber wir werden auch zu diesen Themen noch etwas mehr hören, aber erst im Verlauf der nächsten Tests. Von daher bin ich frei zu sagen, okay, ich gehe weiter mit euch und beginne heute mit euch den zweiten Test, den anzuschauen. Kommen wir zu diesem zweiten Test. Und der ist in diesen Versen, die ihr markiert habt, Kapitel 2, die Verse 3 bis 11. Und ich möchte euch zuerst die Verse lesen, diesen Test euch vorstellen und dann mir genügend Zeit nehmen, euch für diesen Test vorzubereiten. Wir machen heute den Test noch nicht, Entwarnung. Aber ich bereite euch wieder, wie beim ersten Test, ich bereite euch vor, dass ihr diesen Test bestehen könnt. Ja, das ist mein Anliegen. Ich lese ab Vers 3. Und hieran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner. Und in dem ist die Wahrheit. Und in dem ist nicht die Wahrheit. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibe, ist schuldig, sie selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Geliebte, nicht ein neues Gebot schreibe ich euch, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. Wiederum schreibe ich euch ein neues Gebot, das, was wahr ist in ihm und in euch, weil die Finsternis vergeht und das wahrhaftige Licht schon leuchtet. Wer sagt, dass er im Licht sei und hasst seinen Bruder, ist in der Finsternis bis jetzt. Wer seinen Bruder liebt, bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er hingeht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Das ist der zweite Test. Das sind die Verse dazu. Also, in dem ersten Test haben wir gesehen, es gab 3 Fragen. Anhand dieser 3 Fragen wurde unser Sündenverständnis abgefragt. Anhand der 3 Fragen. Alle 3 Fragen haben so begonnen, wenn wir sagen, und dann wussten wir, okay, jetzt beginnt eine Abfrage. Wenn wir sagen, Punkt, Punkt, Punkt. Genau dem gleichen Muster folgt auch der zweite Test. Auch hier haben wir 3 Fragen, die zu beantworten sind, anhand denen wir prüfen können, ob wir wirklich Kinder Gottes sind. Und diese beginnen jeweils mit einer ähnlichen Formulierung. In dem Fall heißt, wer sagt? Schaut mal in Vers 4 nochmal, habe ich gerade gelesen. Vers 4 heißt es, wer sagt, ich habe ihn erkannt? Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner zum Beispiel. Das ist die erste Frage. Wer das sagt, und dann kommt etwas. Das gleiche findet ihr in Vers 6. Wer sagt, dass er in ihm bleibe, ist schuldig, so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Das ist die zweite Frage. Wer sagt? Und die dritte findet ihr in Vers 7. Da heißt es, Vers 9, nicht Vers 7, Vers 9. Wer sagt, dass er im Licht sei und hasst seinen Bruder, der ist in der Finsternis bis jetzt? So, das sind drei Fragen, die ebenfalls uns abfragen und uns zur Erkenntnis und zum Verständnis unseres Heils führen sollen. Was testet dieser Test? Was fragt dieser Test ab? Und wie sollen diese Fragen uns zu einer Gewissheit unseres Heils und somit zu einer völligen Freude führen? Wie sollen diese Verse das bewerkstelligen? Was wird hier getestet? Es wird der Gehorsam getestet. Der Gehorsam wird abgefragt. Also, wenn jemand behauptet, und das ist der Ausdruck, wer sagt, ich kenne Gott? Wer sagt, ich lebe mit ihm? Wer sagt, ich habe Gemeinschaft mit ihm? Ich wandle vor ihm? Wer das behauptet, dann gibt es drei Fragen, die das prüfen sollen. Man kann es prüfen, ob das übereinstimmt mit dem, was man sagt, ob das wirklich Realität ist. Es gibt da eine Frucht. Und also, wer sagt, ich kenne Gott? Wer sagt, ich habe ihn erkannt? Und dann wird abgefragt. Und was wird abgefragt? Gibt es einen Gehorsam? Der erste Test, beim ersten Test nochmal, ging es um unser Sündenverständnis. In diesem Bereich ging es um eine Erkenntnis. Was haben wir verstanden? Wenn wir sagen, wir wandeln und leben mit Gott, was haben wir erkannt? Was haben wir verstanden? Das war der erste, das ist der grundlegende Test. Damit beginnt es. Und dem folgt sofort der zweite Test. Und der ist genauso wichtig, aber er folgt auf den ersten. Die Reihenfolge kann man nicht ändern. Der zweite Test sagt, woran kann ich erkennen, dass ich wirklich verstanden habe, dass ich ein Sünder bin? Woran kann ich wirklich erkennen, dass ich wirklich Gemeinschaft mit Gott habe? Woran kann ich wirklich erkennen, dass ich verstanden habe, dass ich einen Beistand im Himmel habe, einen Sohn Gottes, Jesus Christ? Woran kann ich erkennen, dass meine Erkenntnis, die ich habe, mein Verständnis, das ich habe, wirklich echt ist? Oder sage ich nur, ja, ich habe verstanden. Ja, erkenne ich. Woran kann ich sehen, ob meine Erkenntnis wirklich echt ist? Und die Schrift sagt, das Wort Gottes sagt, wer sagt, er hat erkannt, bei dem wird sich das in seinem Gehorsam sichtbar machen. Wer sagt, ich habe erkannt, aber in seinem Leben kein Gehorsam, hat nicht wirklich erkannt, wie er erkennen muss. Da fehlt an Erkenntnis. Denn Erkenntnis oder die Folge wahren Erkenntnis ist Gehorsam. Das ist der Test. Das ist der Test, den wir hier als zweiten Test haben und der ist wirklich sehr wichtig. Und so wie ich beim ersten Test mir die Zeit genommen habe, euch darauf vorzubereiten, dass ihr den Test besteht, weil mein Anliegen ist, bestehen, nicht durchfallen. Ich möchte, dass ihr ihn besteht. Muss ich euch erklären, was bedeutet ein Sündentest? Und ich hoffe, ihr könnt euch erinnern. Nochmal, ich wiederhole, Sündentest bedeutet nicht, ich werde geprüft, ob ich jetzt keine Sünden habe oder Sünden habe. Habe ich Sünde, bin ich kein Kind Gottes. Habe ich keine Sünde? Oh, bin ich ein Kind Gottes? Das war ja nicht der Sündentest, oder? So, wir müssen verstehen, was meint Johannes, wenn er uns so einen Sündentest gibt? Wie ist das zu verstehen? Genauso wichtig ist bei diesem zweiten Test, dass wir über diesen Gehorsam nachdenken. Von welchem Gehorsam redet er? Von welchem Gehorsam ist hier die Rede? Und von welchen Geboten spricht er, die zu halten sind? Welcher Gehorsam wird bei einem Kind Gott sichtbar und welche Gebote wird er dann auf jeden Fall halten, dass man sagen kann, oh, schaut mal, das ist wirklich ein Kind Gottes. Liebe Geschwister, die Vorarbeit ist so wichtig. Die ist so wichtig, dass wir begreifen, was es hier geht, weil nochmal, davon ist abhängig, ob wir Gewissheit haben, ob wir Gewissheit bekommen. Ob wir wirklich eine Ruhe haben und eine Heilsgewissheit haben und so zu einer völligen Freude kommen. Je nachdem, wie wir das hier verstehen, wird entweder das uns dazu führen, dass wir sagen, oh ja, ich bin ein Kind Gottes, oder es wird genau das Gegenteil bewirken und sagen, oh nein, dann bin ich ja nicht. Beides sollst machen. Bei den Kindern Gottes soll natürlich dieser Test das hervorbringen. Ja, ich bin. Und bei den Nicht-Kindern Gottes soll es genau das hervorbringen. Oh nein, ich bin's nicht. Aber dazu müssen wir verstehen, von was hier die Rede ist. Was meint Johannes, als er das sagt? Mein Vorgehen, darf ich euch kurz vorstellen, wie ich diesen Test mit euch machen möchte. Auch wenn ich das immer wieder sage, das ist jetzt sehr wichtig, das ist sehr, sehr wichtig, das ist sehr wichtig. Es liegt mir wirklich sehr, sehr schwer auf dem Herzen, darüber zu sprechen. Und ich halte es für so entscheidend. Ich halte es für so entscheidend, dass wir hier Klarheit haben, von was hier Johannes hier redet und was das Wort Gottes hier wirklich sagt. Da ich aber nicht sicher weiß, wer alles das schon gehört hat. Wenn ich hier im Sonntag bin, habe ich weit mehr Geschwister hier im Raum, als in den Bibelstunden. Es sind weit mehr Geschwister im Raum als am Seminar am Samstag. Und ich kann es nicht sagen, wer hört das alles? Ich weiß nicht, wie viel von euch, die ihr Mittwoch nicht da seid oder Samstag nicht da seid, ihr das nachhört. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob man das hören will oder nicht, aber ich weiß, ihr seid Sonntag da. Von daher sage ich mir, ich werde darüber predigen, als ob ich noch nie darüber gepredigt habe. Ich werde darüber lernen, als ob ich zum ersten Mal hier in dieser Gemeinde wäre. Ich werde so die Predigten vorbereiten, als ob ich noch nie die Bibeltexte gelesen habe und als ob ich sie euch noch nie ausgelegt habe. Weil ich weiß auch nicht, wer heute zum ersten Mal sich eingeschaltet hat oder ich weiß nicht, wer jetzt dabei ist und erst seit kurzer Zeit. Wir haben einige Geschwister, die sind nicht erst vor 12 Jahren in diese Gemeinde gekommen oder 10 Jahren, in denen ich angefangen habe, diese Dinge so zu predigen. Und ich weiß es nicht, viele sind irgendwann mal später dazu gekommen und wundern sich vielleicht darüber, über die Art. Und von daher, ich habe wirklich vom Herrn bewegt, ich habe für mich einen Schluss gefasst, ich habe es mir sogar rot aufgeschrieben. Rede so, als ob du zum ersten Mal in Wettringen bist darüber, so will ich es wollen. Lest die Bibelstellen und leg sie aus, als ob sie noch nie ihnen gelesen hast und nimm dir so viel Zeit dafür, als ob du die ganze Zeit der Welt hast. So, das ist, in dieser Art und Weise will ich diesen Test mit euch behandeln, weil ich ihn wirklich für so wichtig halte, dass wir hier ein klares Verständnis haben. Für alle Wiederholungstäter, also die sonntags da sind, mittwochs da sind, Seminare besuchen, alles nachhören, möchte ich euch einfach mir und denen, die es zum ersten Mal hören werden, den Gegenüber barmherzig zu sein. So, ertragt es. Und hoffe so trotzdem so sehr, dass es für euch zum Segen wird. Ich möchte euch an die Wiederholungstäter mit Römer 15, Vers 15 dieses Anliegen ans Herz bringen. Wenn ihr das mit mir hier aufschlagt, die anderen natürlich dürfen es auch aufschlagen, aber ich richte mich an all die, ihr werdet gleich merken, was ich meine. Römer 15, Vers 15. Nee. Ich habe mir das aufgeschrieben, aber habe, ich glaube, falsch abgetippt. Ah, ich bin im Korintherbrief, das kenne ich. Ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Ich bin froh, meine Bibel ist noch die gleiche. Sehr gut. Römer 15, ich lese ab Vers 14, vielleicht nehme ich den Satz mit dem, kurz vor Schwitzen gewesen. Ich bin aber, meine Brüder, auch selbst im Hinblick auf euch überzeugt, dass auch ihr selbst voller Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis, fähig auch einander zu ermahnen. Ich habe aber euch zum Teil etwas kühn geschrieben, um euch zu erinnern, wegen der mir von Gott verliehenen Gnade. Und mit dieser Gesinnung möchte ich mich an euch wenden. Ich weiß, dass ihr alle Erkenntnis habt und ich seid sogar selbst in der Lage, euch einander in diesen Dingen zu ermahnen und zu unterweisen und daran erinnern. Und wenn ich das tue, dann mag es sein, wenn ich diese Dinge sagen werde, wird das so klingen, als ob ich mich kühn, also als ob ich mich da, als ob ich zu euch rede, als ob ihr es noch nicht, diese Dinge nicht wisst. Und dann schreibt Paulus, er weiß, er schreibt diesen Brief. Und er hat ihn so geschrieben, als ob die Christen das noch nie gehört haben. Darum haben wir so eine geniale Abhandlung im Römerbrief über das Evangelium. Kannten Sie das Evangelium? Die meisten schon. Aber er sagt, ich habe euch etwas kühn geschrieben, also so, als ob ihr es nicht wisst. Aber einfach euch zu zeigen, welchen Auftrag ich habe, welche Gnade mir gegeben ist und warum ich das tue, was ich tue. Und in dieser Weise möchte ich euch bitten, nicht, dass ich mir anmaße zu glauben, ihr wisst das nicht und könnt euch gegenseitig in diesen Dingen nicht unterweisen, sondern es ist meine Aufgabe. Es ist die Gnade, die mir gegeben ist und der Auftrag, den ich habe, über diese Dinge zu reden. Und das ist etwas, was ich wirklich will für diese Dinge, wie ich es in der Bibelstunde gesagt habe, ich will dafür einstehen und ich will für diese Dinge kämpfen. Und in dieser Gesinnung gucken wir uns den ersten Test miteinander an. Ich hoffe, dass ihr mein Anliegen richtig einordnen könnt. Also, 1. Johannesbrief, Kapitel 3. Was wird getestet in diesem zweiten Test? Was wird getestet? Es wird, wie gesagt, der Gehorsam getestet. Es gibt eine These und die ist folgendes. Ein Kind Gottes ist den Geboten Gottes gehorsam. Einer, der sagt, ich habe Gott erkannt, also der sagt, ich habe Erkenntnis, Das wird sich bei ihm in seinem Lebenswandel sichtbar machen. Es wird ein Gehorsam hervorrufen. Das sind Erkenntnis, also Wissen, in unserer Sprache Theorie und Leben, Wandeln, sind nicht zwei verschiedene Dinge. Die Bibel lehrt nicht, das Erste ist, du musst so Erkenntnis haben, du musst Dinge begreifen und dann sagen, aha, ich habe es verstanden und jetzt muss jemand kommen und sagen, okay, und so musst du jetzt leben. Und dann lehrt man das Zweite. Und die Diskrepanz, die oft da ist und auch der Anspruch und aber auch die Kritik sehr oft ist, zum Beispiel, die Predigten sind nicht praktisch genug, da fehlt das Leben. Das ist schön, gut und interessant, alles Theorie und Erkenntnis, aber wo ist das Leben? Als ob Erkenntnis und Leben zwei verschiedene Dinge sind. Das kommt, ich will jetzt nicht zu tief darauf eingehen, woher diese Überzeugung kommt und wie man zu diesem Gedanken kommt von Theorie und Praxis. Das kennen wir von der Fahrschule, oder? Man macht zuerst die Theorie und die kann man bestehen, aber in der Praxis fällt man durch, weil man nicht Auto fahren kann, ja? Theorie und Praxis im Kontext der Bibel. Die Bibel kennt nicht, okay, du erkennst etwas, absolut richtig, und dann aber hast du kein Leben. Du kannst das nicht tun, du kannst es nicht leben. Diese Dinge gehören zusammen. Wisst ihr, warum der Test jetzt so wichtig ist? Johannes beginnt und sagt, und hieran erkennen wir. Was erkennen wir? Wie hieran erkennen wir, dass wir erkannt haben? Was ist der zweite Test? Der Test prüft, ob du wirklich eine echte Erkenntnis hast, ob du ein wirkliches Verständnis hast. Weißt du, ob das, was du erkannt hast, ob das echt ist und wirklich wahr ist? Woran kannst du das prüfen? Schau dir dein Leben an. Woher können wir wissen, dass das, was ich verstehe, wirklich ich glaube? Ich sage ganz einfach, schau, wie, ob du danach lebst. Du kannst viel sagen, ich glaube das, ich glaube das, ich glaube das. Aber in deinem Leben hat es keine Auswirkung, hat es keine Konsequenzen. Du lebst ganz normal weiter, obwohl du verstandesmäßig das alles bejahst und gut. Dann, die Bibel sagt, das ist nicht die Erkenntnis, von der wir reden. Es gibt einen Unterschied zwischen Dingen begreifen, also verstehen, und im Kontext der Bibel und wirklich erkennen. Und da ist ein wirklich großer Unterschied. Nicht nur von der Qualität, sondern wirklich inhaltlich genauso. Woher weiß ich, dass die Dinge, die ich glaube, wirklich echt sind? Du kannst dich selbst prüfen und das ist der Test. Lebst du danach? Bist du dem gegenüber, was du glaubst, gehorsam, ja oder nein? Das ist der Test, den Johannes hier hat. Ich habe in der Vorbereitung ein schönes Bild, also von einem Ausleger, der das aufgezeigt hat, ein schönes Bild gelesen, und zwar von einer Quelle und einem Fluss. Und ich fand es richtig toll. Habe mir das alles in meinem Kopf alles so ausgemalt und darüber nachgedacht, mich darin vertieft in diesem Bild. Es ist sehr lehrreich. Es ist das Bild von einem Fluss und seiner Quelle. Jeder Fluss hat eine Quelle, oder? So verstehe ich das. Es gibt keinen Fluss ohne eine Quelle. Er muss irgendwo entspringen. So, es beginnt wo? Immer bei der Quelle. Gibt es eine Quelle, gibt es auch einen Fluss. So, wenn das Wasser dann aus dem Felsen sprudelt und rauskommt, lebendiges Wasser, dann wird das irgendwo zu einem Fluss werden. Es wird fließen, es wird dann weiter fließen und sich in Wege bahnen und Täler ausspülen. Und dann wird es von einem Ringsaal zu einem Fluss und dann wird es die Welt umströmen. Das ist ein Bild übrigens, das wir in dem Hesekiel kennen. Das ist ein Bild, das wir in der Offenbarung haben. Vom Anfang der Bibel haben wir dieses Bild. Es gibt eine Quelle und weil es eine Quelle gibt, gibt es dann einen Fluss. Weil das, was da rauskommt, das muss sich irgendwo einen Weg bahnen und das sammelt sich. Und so ist der Fluss, das ist das Leben. Das ist der Gehorsam oder wie, das ist das, was aus der Quelle entspringt. Und was ist die Quelle? Das ist Erkenntnis, das ist wahres Verständnis. Wenn es eine wahre Erkenntnis Gottes gibt, wenn es ein echtes Leben im Licht Gottes gibt, dann gibt daraus, und das ist die Quelle, und er ist die Quelle dieses Lebens. Und wenn wir die Quelle des Lebens besitzen, liebe Geschwister, was wird in diesem Leben sichtbar werden? Es wird sich, aus dem werden Ströme lebendigen Wassers fließen. So, wenn ich an der Quelle bin, Wenn ich sage, ich kenne ihn und ich lebe in ihm und er in mir, aber nichts raus sprudelt, nichts rauskommt, wie können wir sagen, ich bin in ihm und er ist in mir? Wie können wir sagen, ich habe ihn erkannt, was das mit Erkennen zusammentun, und da nehme ich euch Stück für Stück mit hinein. Das ist der Test. Wer also sagt, ich kenne ihn, wer an der Quelle ist, sagt Johannes, bei ihm gibt es einen Fluss. Und wisst ihr, das Bild ist so schön. An diesem Fluss, der Fluss fließt und in diesem Fluss gibt es Leben, oder? Schwimmen Fische, die ich gerne angel, und Krebse, die man fängt, und da gibt es Leben, und an den Ufern entsteht auch Leben. Die Bäume ziehen den Saft und das Wasser in die Wurzel, und dann entstehen Bäume und dann wächst Frucht. Es entsteht alles aus diesem Fluss. Aber gibt es einen Fluss ohne Quelle? Gibt es einfach einen Fluss, der ist einfach so, da ist Leben und Leben, aber es gibt nichts nirgendwo, wo es entspringt. Gibt es nicht. Das heißt, wir können ja nicht sagen, okay, jetzt reden wir über die Quelle, abgehakt, und jetzt schauen wir, wie werden wir ein Fluss. Das ist nicht biblisch. Entweder bist du an der Quelle und dann gibt es einen Fluss, oder es gibt es nicht. Warum sage ich euch das? Wir können und dürfen nicht Theorie und Praxis voneinander trennen und sagen, da sind zwei verschiedene paar Dinge. Lassen wir mal die Praxis mal, genug von der Praxis, jetzt müssen wir mal theoretisch werden. Ich behaupte, und ich will euch von der Schrift zeigen, wer die Theorie wirklich erkannt hat, bei dem wird es sehr praktisch werden. Es führt in die Praxis hinein. Nicht ohne Grund macht man natürlich zuerst Theorie bei der Fahrschule, oder? Lässt du gerne so einen auf die Straße, der keine Ahnung hat, was ein Auto ist, dass es eine Bremse gibt, dass ein Lenkrad, das muss links, das ist rechts vor links, es ist schwierig, oder? Aber wenn ihr dann wenigstens ein paar Basics hat, dann, was passiert? Dann fährt man los. Es passiert. Diese Dinge gehören zusammen. Und da entsteht Leben. Da, wo es eine Quelle gibt, gibt es einen Fluss. Da, wo es einen Fluss gibt, gibt es Leben. Wenn es in einem Fluss kein Leben mehr gibt, dann ist es tot. Dann gibt es keine Quelle. Dann versiegelt, oder? Versiegt, sagt man versiegt? Versiegt die Quelle, dann stirbt der Fluss aus. Und die Fische sterben und die Bäume. Und dann passiert das, was an vielen Teilen der Welt jetzt gerade passiert. Dann entstehen Hungersnöte und all diese Dinge. Könnt ihr mir soweit folgen? Die Frage ist, bist du an der richtigen Quelle? Denn wenn du an der richtigen Quelle bist, ergibt sich daraus ein Leben. Und Johannes fragt es ab. So, er beginnt. Er sagt, okay, das Erste ist, wir brauchen eine richtige Erkenntnis. Und dann geht er ein Stück weiter und sagt, das ist der Zweite. Und sagt, okay, woher wissen wir, dass wir das wirklich begriffen haben? Haben wir das wirklich erkannt? Und dann geht er hier weiter. Das heißt, das Zeugnis der Schrift ist folgendes, dass das Merkmal der Kinder Gottes, Merkmal der Wiedergeborenen, der in Gott lebenden, lebendigen Menschen, was sein wird? Gehorsam. Woran erkennt man Kinder Gottes? Dass sie Gottes Gebote halten. Daran erkennt man Kinder Gottes. Das ist ein Kennzeichen, okay, sie sind an der Quelle. Sie sind in Gott verwurzelt, sie sind in Gott gegründet. Wenn wir seine Gebote halten. So. Und hierin erkennen wir, wie kann ich erkennen, dass ich ihn erkannt habe? Warum hier erkannt bedeutet, dass ihr ahnt vielleicht schon, aber ich werde es nochmal euch zeigen, was die biblische Definition von erkennen ist. Was die Bibel meint mit, ich habe ihn erkannt. Dann heißt es, wer sagt, ich habe wirklich Gott erkannt, der wird Gottes Gebote halten. Er wird. Wisst ihr, was hier nicht steht? Er soll. Er wird es tun. Das ist Frucht. Das ist das heraussprudelnde Leben. Das ist die Folge der wahren Erkenntnis, ist Gehorsam. So, das ist ein Merkmal. Johannes, der diesen Brief geschrieben hat, hat auch an 7 andere Gemeinden geschrieben. Ich vermute an die gleiche Gemeinde wie in Kleinasien in der Offenbarung. Die Sendschreiben sind uns bekannt. Wisst ihr, was er sagt, was die Gemeinde Jesu kennzeichnet? Das erste sagt, sie wird vom Satan, vom Teufel, vom Drache, der alte Schlange, verfolgt werden. Und wisst ihr, warum? Warum verfolgt er sie? Geht mit mir Offenbarung 12. Schlagt mit mir, ist nicht weit, Offenbarung Kapitel 12 auf. Und lest mit mir Vers 17. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, Krieg zu führen mit den übrigen ihrer Nachkommenschaft. Warum die Frau, wer sie ist, herzliche Einladung zum Seminar, Kreuzlichtseminar an den Samstagen. Also um Krieg zu führen mit der Frau und dann heißt es, und mit den übrigen ihrer Nachkommenschaft, welche die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben. Wen hasst Satan, wen verfolgt er, wen will er austilgen mit diesem Strom, das aus seinem Mund hervorkommt, übrigens, das mit ganzen Irrlehren, mit all der Versuchung, all das, was aus seinem Mund hervorkommt. Wen will er zerstören? Wen will er schaden? Wen will er verführen? Die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben. Und Johannes formuliert das nicht ohne Grund. Das ist genau das, was er hier im ersten Johannesbrief entfaltet. Das ist genau das, was Jesus im Johannesbrief sagt, beziehungsweise Johannes im Johannesbrief es beschreibt. Was ist das Zeugnis Jesu? Also das eine ist, was macht die Kinder Gottes aus? Warum hasst der Satan sie? Sie halten Gottes Gebote, sie sind gehorsam. Das hasst er. Und was ist dieser Gehorsam? Und das Zeugnis Jesu. Die halten die Gebote und haben das Zeugnis Jesu. Welches Zeugnis Jesu? Jetzt kann man darüber nachdenken, was bedeutet, sie haben das Zeugnis Jesu. Das eine ist, sie bezeugen, dass sie an Jesus glauben. So können wir es verstehen. Aber wir können auch so verstehen, sie haben etwas von Jesus, nämlich ein Zeugnis. Was für ein Zeugnis haben sie? Geht mit mir in 1. Johannesbrief. Nein, in Johannes Evangelium. Ins Johannes Evangelium, Kapitel 14. Wir sind immer noch bei Johannes. Er hat all das geschrieben. Und wir merken, wie er voll von diesen Gedanken ist und voll von diesen Dingen ergriffen ist, dass er überall von diesen Dingen schreibt. Im Johannesevangelium, Kapitel 14. Kommen voll durcheinander, gell? Also ich, ihr nicht. Johannesevangelium, Kapitel 14. Schaut mal Vers 15, was Jesus hier ihnen sagt. Also Johannes sagt, die Gottes Gebote halten und das Zeugnis Jesu haben. Was für ein Zeugnis haben sie? Jesus hat ein Zeugnis abgelegt und er hat gesagt, Vers 15, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Jesus sagt was nicht. Haltet meine Gebote, damit ihr mich liebt. Das sagt er nicht, oder? Er sagt, wenn ihr mich liebt, das ist, was übrigens die Bibel mit Erkennen meint. Denn Lieben und Erkennen in der Bibel ist ganz, ganz eng miteinander verbunden. Und das möchte ich euch nochmal entfalten, warum das so ist. Warum ist Erkennen und Lieben synonym in der Bibel? Wenn ihr mich liebt, ich kann anders übersetzen, wenn ihr mich erkannt habt, sagt Jesus, werdet ihr meine Gebote halten. Schon mal so viel, wessen Gebote? Meine Gebote, sagt Jesus. Ist Jesus Gott? Sind wir uns einig, dass Jesus Gott ist? Also wenn es heißt, und sie werden Gottes Gebote halten, wessen Gebote sind es? Jesu Gebote. Dann er sagt das gleiche nochmal und dreht das ein bisschen um, damit kein Missverständnis ist, was das bedeutet. Schaut mal in Vers 21. Sagt es noch einmal. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Merkt ihr, er dreht es jetzt um. Und damit hier kein Missverständnis, dass wir da nicht in eine Werksgerechtigkeit hineinkommen, Gefahr zu denken, oh, wir müssen die Gebote halten, das Gesetz, um dann Jesus lieben zu können. Das ist der Ausdruck der Liebe, wenn wir das Gesetz halten. Und damit wir klar sind, damit wir da nicht missverstehen, sagt Jesus es so, wer meine Gebote hat, und wer meine Gebote hat, interessant, gell? Nicht nur wer meine Gebote hält, um sie halten zu können, was braucht man? Man muss sie haben. Das heißt, man muss sie kennen. Man muss wissen, was hat Jesus denn geboten? Jesus sagt, wer meine Gebote hat und diese hält, die ich geboten habe, der ist es, der mich liebt. Woran erkennt man jemanden, ob er wirklich Jesus liebt? Er hat das, er weiß, er hat erkannt, was Jesus von ihm will und er handelt danach. Du kannst viel sagen, ich liebe Jesus. Und in deinem Leben, in deinem Alltag, alles tust, was ihn nicht verherrlicht, sondern ihn mit Füßen tritt. Da kannst du viel behaupten, ich liebe ihn. Aber wenn man sagt, hey, das ist aber nicht okay, dafür ist Jesus am Kreuz gestorben und du sagst, hey, wieso? Verstehe ich nicht. Wieso soll das schlimm sein? Wieso soll das Sünde sein? Dann hast du seine Gebote nicht. Wenn du es nicht mal weißt, was ihn verletzt, wenn du nicht mal weißt, für was er gestorben ist, wie willst du das meiden, wie willst du das halten? Also darum sagt Jesus, wer meine Gebote hat, also sie kennt, und sie hält, gehorsam ist, der ist es, der mich liebt. Das ist ein Test. Welche Gebote? Geht mit mir Kapitel 13, nicht viel weit zurück. Wenn Jesus das sagt, hat er vorher schon etwas sehr, sehr Grundlegendes gesagt. Verse, die ihr alle sehr gut kennt, oder? Kapitel 13, Vers 34 und 35. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, da kommt wieder das Erkennen, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wenn Jesus nachher sagt, wenn ihr mir liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Von welchen Geboten redet er? Von einem neuen Gebot. Warum neu? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ist es neu? Wo steht das? Dass wir Gott lieben vom ganzen Herzen und die Nächsten wie dich selbst. Wo steht das? Steht das erst in den Evangelien? Hat das Jesus erst neu gelernt? Also soweit ich weiß, steht das Erste, du sollst Gott lieben von deinem ganzen Herzen, deiner Seele, deinem Verstand. Das steht schon mal im zweiten Buch Mose, ja, als Gott das Gesetz gibt. Und du sollst die Nächsten lieben wie dich selbst, steht im dritten Buch Mose, als er den Leviten das Gesetz gibt, wie sie den Gottesdienst feiern sollen. Dann in diesem Kontext gibt er ihnen dieses Gebot. Das ist ja nicht neu, oder? Sehr alt. Was ist neu, wenn Jesus sagt, ich sage euch, liebt euch einander? Warum ist es neu? Warum ist es ein neues Gebot? Wenn wir das nicht verstehen, haben wir keine Ahnung, was wir halten sollen. Dann wundert es mich nicht, dass wir keine Gewissheit, keinen Frieden haben. Weil wir merken, das können wir gar nicht halten, oder? Wie sollen wir dann Gewissheit haben, ich bin ein Kind Gottes, wenn ich das permanent breche? Wenn wir nicht begreifen, was Jesus für ein Gebot gegeben hat und was dieses Gebot ist und vor allem, was ist das Neue an diesem Gebot? Wie wollen wir es halten? Ich will nicht so schnell den Test machen, ich möchte, dass hier durchfliegt. Wir müssen begreifen, was ist das Neue an diesem Gebot? Und warum sagt er, schaut mal, das ist so klar, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, ihr euch einander liebt, daran werdet alle erkennen. Das Halten der Gebote Jesu, das Halten des neuen Gebotes ist was? Ein Kennzeichen der Kinder Gottes, andersrum. Das macht die Jünger Jesu aus. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wisst ihr, was dieses Gebot nicht ist? Oft ist es so, wird es verstanden, wenn wir uns nicht lieben, wie soll dann die Welt reinkommen und sich bekehren? Also wir müssen doch einander lieben, damit man merkt, ah, ihr seid Jünger und dann kommen die Leute zum Glauben. Das Gebot ist nicht dazu gegeben, dass die Leute zum Glauben kommen. Das ist nicht das Gebot. Das Gebot ist gegeben, damit man erkennt, ah, du bist ein Kind Gottes. Damit man untereinander weiß, ah, das ist auch ein Jünger Jesu. Woher weiß ich, dass du ein Jünger Jesu bist? Woher weiß ich, dass du ein Jünger Jesu bist? Woher da? Du? Ich weiß, weil du die Gebote Jesu kennst und danach lebst. Ich weiß, du bist ein Jünger Jesu. Jesus sagt, wenn ihr das tut, was ich euch sage, dann liebt ihr mich wirklich. Dann seid ihr meine Jünger. Was hat er gesagt, was wir tun sollen? Er sagt, okay, ich gebe euch ein neues Gebot. Macht das. Haltet das. Liebe Geschwister, ganz ehrlich, jeder für sich selbst. Was ist das größte Problem aller Kinder Gottes? Womit kämpft man am meisten? Mit diesem Gebot. Wir sind so bemüht, alles andere korrekt. Und wir sagen, oh, das ist aber nicht gut. Und guck mal, der hat das gemacht. Und guck mal hier. Bis in den Kleidungsstil sind wir sofort bereit, jeden zu verurteilen und keine Ahnung. Aber so die Liebe untereinander. Lieblosigkeit ohne Ende. Alles gut. Das Wichtigste, das Entscheidendste, das Größte, kein Problem, da kann jeder einander hassen, die Brüder und die Geschwister und die Schwestern und was weiß ich. Und das ist nie ein Problem, aber es sei denn, man tut das, dann war es das. Dann ist man kein Kind Gottes mehr. Aber hier, wer wirklich Christus liebt und der das behauptet, er weiß, was Jesus will. Und er tut, was Jesus will. Wer wirklich Jesus kennt. Das ist ein Kennzeichen. Darum, als Paulus das Evangelium gepredigt hat, das Evangelium des Christus, als er diesen Auftrag bekam, im Galaterbrief sind wir gerade dabei bei der Berufung von Paulus und wie er von Jesus diesen Auftrag bekam, dieses Evangelium zu verkündigen. Wisst ihr was, in dieser herrlichen Entfaltung des Römerbriefs, Lukas hat in der Einleitung diesen Vers schon gelesen. Es geht um Zentrum in der Liebe, die uns ausgegossen wird, die uns gegeben wird, in der Gott mit uns handelt. Der Rahmen, der gesteckt wird, darf ich euch bitten, mit mir jetzt in den Römerbrief zu gehen. Römer Kapitel 1. Ich zeige euch mal was sehr Interessantes, ich hoffe Wichtiges. Paulus beginnt dieses herrliche Evangelium im Römerbrief. In Kapitel 1, Verse 5 und 6. Lest mal mit mir. Durch ihn haben wir Gnade und Apostelamt empfangen für seinen Namen, zum Glaubensgehorsam unter allen Nationen, unter denen auch ihr seid, berufene Jesu. Paulus beginnt und sagt das Evangelium und sagt, durch ihn haben wir den Gnadenapostelamt bekommen. Also mein Auftrag ist, aus Gnade diesen Dienst zu tun. Ich bin ein Apostel. Warum? Was? Wozu hat Jesus ihn eingesetzt? Was soll dabei herauskommen? Was ist das Ziel seines Apostelamts? Hier steht, für seinen Namen, welchen Namen? Jesu Christi. Was zu tun? Zum Glaubensgehorsam unter allen Nationen. Was ist das Ziel von Anfang an? Glaubensgehorsam. Paulus predigt das Evangelium, predigt Christus, damit ein Gehorsam gegenüber Jesus Christus hervorkommt. Und zwar, und jetzt betone ich das, ein Glaubensgehorsam. Was nicht? Werkgehorsam. Glaubensgehorsam. Geht mit mir ans Ende vom Römerbrief, Kapitel 16. Schaut mal, wie er diesen Brief schließt. Und spätestens jetzt wird deutlich, was ist dazwischen die Entfaltung des Evangeliums mit all diesen herrlichen Wahrheiten, die wir lieben? Was ist das Ziel? Ich lese ab Vers 25, Kapitel 16. Dem aber, der euch zu stärken vermag, nach meinem Evangelium, und durch die Predigt von Jesus Christus nach der Offenbarung des Geheimnisses, das ewigen Zeiten hindurch verschwiegen war, jetzt aber offenbart und durch prophetische Schriften nach Befehl des ewigen Gottes zum Glaubensgehorsam an alle Nationen bekannt gemacht worden. Warum predigt er in den prophetischen Schriften Christus und ihn als gekreuzigt? Warum predigt er und diese Offenbarung des Christus, dass es ihm in allem nur um ihn geht. Und zwar allein aus Glauben, nicht aus Werk und all diese. Warum? Einen Glaubensgehorsam an wen hervorzubringen? An Jesus Christus. Was ist so deutlich im Römerbrief? Nicht aus Werken, sondern allein aus Glauben. Das ist jetzt keine große Erkenntnis, oder? Was meint Paulus damit? Wir brauchen ein Gehorsam, und zwar dem Glauben gegenüber. Leb entsprechend dem, was du glaubst. Nicht Werke, Glauben. Wir leben aus Glauben. Ich betone es, der Gerechte wird aus Glauben leben. Das heißt, die Quelle meines Lebens, meines Wandels, meines Handels ist mein Glaube. Und zwar mein Glaube an den Sohn Gottes, der mein Beistand und mein Erlöser ist. Wir leben aus Glauben. Dass, wenn wir wirklich glauben, wird das in unserem Leben einen Unterschied machen. Wenn ich keinen Unterschied habe in meinem Leben. An was glaube ich? Um nicht zu viel zu sagen und das, was im zwischen vier Augen bleibt, auch zu bleiben. Aber ich will euch ein Beispiel geben. Und ich hoffe, dass so weit, dass es in Ordnung ist. Jemand kommt zu mir in die Seelsorge und spricht mit mir über eine Sünde. Und er sagt, Willi, wieso kann ich nicht von ihr loswerden? Wieso kriege ich sie nicht? Ich will sie nicht tun, aber ich tue sie immer wieder. Ich tue sie immer wieder. Und dann frage ich sie, warum will sie lassen? Und ich frage die Person und sage, liebst du Jesus? Liebst du ihn? Wenn du ihn liebst, oder anders, was liebst du mehr, Jesus oder diese Sünde? Liebst du Jesus mehr oder die Person, mit der du diese Sünde begehst? Ich liebe ihn, wie kann ich von ihm loslassen? Wen liebst du mehr? Ja, ich verstehe, dass du ihn liebst. Passiert. Verführung, Versuchung, Missachtung, Alleinsein. Es gibt Haufen Gründe, warum Ehebruch zum Beispiel stattfindet. Man fühlt sich allein, nicht geliebt. Man kann das alles erklären. Das ist keine Legitimation. Die Frage ist, liebst du diese Person und die Sünde mehr wie Jesus? Das ist die Frage. Und wenn du sagst, ich liebe aber Jesus, mehr? Ja, mehr. Warum machst du es dann? Na, wenn du das, die Sünde und Jesus, wenn du das mehr liebst, dann wirst du das machen. Wenn du das mehr liebst, dann wirst du das machen. Gehe ich zu Burger King oder zu McDonald's? Burger King gehe ich schon länger nicht mehr, habe da so ein paar Reportagen gesehen. Entschuldigung. Was liebe ich mehr? Also wo entscheide ich mich? Ich entscheide mir, was ich mehr mag, oder? Ist offensichtlich, das, was ich mehr mag, will ich tun. Es ist normal. Was nehme ich, das oder das? Was mag ich mehr? Ja, das mag ich, dann mache ich das. Das, was ich liebe und mag, das wird mich dazu motivieren, das zu tun. Wenn ich an Jesus glaube und ihn kenne, und kennen heißt Liebe, ist deine Erkenntnis Jesu, das heißt deine Liebe zu ihm, so viel größer, dass die Sünde in dieser Liebe verblasst und für dich, wie in den Worten des Paulus, zum Dreck wird. Ich erachte alles für Dreck. Oder nicht? Oder du sagst, nein, es ist gleich, ich liebe es beide so gleich. Oh Mann, würde ich doch das eine mehr lieben? Der Glaube und die Erkenntnis des Sohnes Gottes, ein echter Glaube, eine echte Erkenntnis hat einen Fluss des Lebens zufolge. Da wird Leben entstehen in diesem Fluss. Es wird uns dazu führen und uns hinleiten und wir werden in unserem Leben dahin fließen und in diesem Leben wird Frucht entstehen. Frucht entstehen. Geht mit mir zurück zum ersten Johannesbrief. Kapitel 2, Vers 3 nochmal. Liebe Geschwister, ich möchte euch so hinführen, dass wir wirklich ernsthaft darüber nachdenken und auch uns selbst hinterfragen, was wir Verständnis von Erkenntnis und Wandeln haben. Von Glaube oder von Theorie und Praxis, um das jetzt in unserer Sprache. Das sind nicht zwei verschiedene Dinge. Das ist eine Sache. Zwei Seiten einer gleichen Medaille, das ist der Spruch, den wir wahrscheinlich kennen, die sind untrennbar miteinander verknüpft. Wenn Johannes also schreibt, ich lese nochmal Vers 3 euch vor, und hieran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Eigentlich nicht kompliziert, oder? Hieran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wirklich kennen, somit auch lieben, wenn wir seine Gebote halten. Ist eigentlich nicht so kompliziert. Und doch ist es so schwierig. Und wisst ihr, wie viel Unfug und wie viel, wie soll ich sagen, um das richtig und nicht böse zu sagen, ja, wie falsch dieser Text und dieser Vers ausgelegt und auch missbraucht wird. Manche Ausleger machen sich ganz einfach an dieser Stelle. Und sie gebrauchen, und ich in diesem Kontext lese ich es voll sehr oft und ich kriege es auch oft zu hören. Es heißt dann, es steht doch ganz klar, wer Gott erkennt, hält seine Gebote. Von welchen Geboten ist die Rede? Halte das Gesetz. Hier steht's doch. Und so wird dieser Text oft zitiert. Also, wenn du Gott wirklich liebst, von deiner ganzen Seele, von deinem ganzen Herzen, Seele und Kraft, was musst du tun? Halte seine Gebote. Welche Gebote? Das Gesetz kennst du. Ehre Vater und Mutter, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen und so weiter. Da steht's. Wenn du Gott wirklich kennst und wirklich in der Gemeinschaft mit Gott lebst, dann musst du sein Gesetz halten. So und wie oft wird dieser Vers genauso gelehrt und genauso diesen Anspruch. Wir müssen das Gesetz halten. Und gerade in dieser Frage gilt das Gesetz Mose noch für Kinder Gottes, die in Christus sind, unter der Gnade stehen und aus Glauben leben. Gilt das Gesetz ihnen noch, ja oder nein? Ist dieser Vers unter anderem, ich werde euch noch viele andere auch zeigen, wird gesagt, doch, das steht doch, wer ihn kennt und denkt, er kennt ihn, worin weiß ich, dass ich Gott, ich halte seine Gebote, hier steht's doch, alles klar, dann halt die 10 Gebote, die gelten uns immer noch, müssen wir immer noch halten. Ist es das, was Johannes sagt, ja oder nein? Und das ist, was ich sage, wir müssen das verstehen und auch erklären und uns anschauen, auch in dem Kontext. Ich weiß, dass die anderen auch sagen, wir müssen Kontext beachten. Ja, das müssen wir. Sagt das das Wort? Es gibt so viele Positionen, diese Wahrheit auszulegen. So viele Positionen. Ich habe ein paar mitgenommen. Ich habe sie bewusst mitgenommen, damit ich so darüber euch informiere, nicht als ob ich einzelne Menschen anspreche aus unserem Kontext, die ich kenne, sondern ich nehme bewusst die drei hier Beispiele, um zu zeigen, guck mal, das ist, wie Leute darüber denken, lehren. Die einen sagen, nur als Beispiel, ja, hier steht das und das ist ein Beleg dafür, dass wir das ganze Gesetz Gottes halten müssen, weil hier steht, Johannes bezieht sich darauf und die sind davon wirklich überzeugt, dass wir komplett, das komplette Gesetz schuldig sind, es zu halten. Wenn wir sagen, wir kennen Gott, dann sind wir verpflichtet, das Gesetz zu halten. Und argumentiert wird eben mit dieser Stelle. Leute gehen so weit, und ich habe jetzt einen hier von mir, ich Namen ist Schall und Rauch, spielt keine Rolle. Ich habe das schon in der Bibelstunde einmal vorgelesen. Ich habe vor einiger Zeit ein Traktat bekommen und mit der Bitte, es weiterzugeben. Also deswegen mache ich das freimütig. Ja? Man hat mich gebeten, Willi, verteil's und andere sollen auch davon hören. Dann, ich muss ehrlich gestehen, ich hatte nicht die Zeit, es zu lesen, habe ein paar Jahre später das angeschaut und dachte, oh oh. Gut, dass ich es vergessen habe. Ja, aber in dem Fall zitiere ich. Ich lese euch nur ein paar Sachen raus. Ich sage euch kurz, was die Intention ist. Der Gedanke ist, Jesus war ein Jude. Es war ein Rabbi. Jesus lebte eine jüdische Religion. Und er hat alles getan, was die Juden getan haben. Was maßen wir uns Christen, Jesus als unseren Gründer zu nennen und nicht jüdisch zu leben? Das ist die Argumentation. Wenn wir Jesus als unseren Rabbi haben, als unseren Messias, dann sind wir verpflichtet, auch so zu leben, wie ein Jude lebt. Nämlich wie Jesus gelebt hat. Denn er hat alle Gesetze und alle Gebote gehalten. Also bist du auch schuldig, alle Gesetze und alle Gebote zu halten. Das ist die Logik. Also willst du Jesus nachfolgen, sein Jünger sein, halte das Gesetz. So wie Jesus es gehalten hat. Und zwar komplett alles. Wirklich alles. Alles. Als Beispiel, ich lese euch ein, zwei Zeilen vor. Dieser Mann schreibt hier, dass das Christentum die einzige Religion ist, deren Heiland, der Rabbi Jesus von Nazareth, zwei Zeitenlebens einer anderen Religion, dem Judentum, angehörte. Er sagt, keine andere Religion hat einen Gründer, der während er lebte einer anderen Religion angehörte. Also wir Christen, wir haben einen jüdischen Religionsstifter, aber haben ein Christentum erfunden. Und darum sagt er, Gott hat dem Volk Israel das Gesetz, die Tora gegeben, den Tenach, und wir sind darum schuldig, uns diesem Volk anzuschließen, nämlich Israel, und so zu leben, wie Jesus gelebt hat, und so nach dem ganzen Tenach, also müssen wir leben. Das fordert einer. Er sagt, zitiert Paulus aus dem Römer 3, 31, folgt daraus, dass wir die Tora aufheben, das möge der Himmel verhüten, das ist eine freie Übersetzung. Im Gegenteil, wir bestätigen die Tora. Zitiert einen Vers von Paulus und sagt, guck mal, selbst Paulus sagt, nein, wir bestätigen die Tora. Absolut aus dem Kontext herausgerissen, auch das muss ich euch zeigen. Also sagt Paulus, war fest davon überzeugt, dass die Tora und das Halten des Gesetzes wichtig ist. Und er hat gesagt, nein, wir bestätigen, wir müssen die Tora halten. soll der Paulus gesagt haben. Das ist seine Argumentation. Und dann geht er weiter. Davon abgeleitet, von diesem Vers, davon abgeleitet heißt das, dass nicht nur die 10 Gebote noch ihre Gültigkeit haben, sondern auch die anderen Anweisungen, wie zum Beispiel Speisegebote, Reinheitsgebote, Festzeiten. Also wirklich, nicht nur die 10 Gebote. Alles. Alles müssen wir halten. Gott hat diese Ordnung nie verändert. Er hat sie nie aufgehoben. Wer das lehrt, ist ein Irrlehrer. Das ist seine Meinung. Und jetzt kommt, achtet darauf, jetzt kommt seine freie Übersetzung von dem Vers, über den ich heute gerade predige, euch da hineinführe. Da heißt es, dieser Tatsache trägt auch der Apostel Johannes Rechnung, indem er Folgendes sagt. Der Weg, wie wir sicher sein können, ihn zu kennen, ist der, seine Gebote zu halten. Jeder, der sagt, ich kenne ihn, aber seine Gebote nicht hält, ist ein Lügner. Die Wahrheit ist nicht in ihm. Ein Mensch, der behauptet, in Einheit mit ihm zu leben, sollte so sein Leben führen, wie er es tat. Das ist seine freie Übersetzung, Übertragung. Wisst ihr, was er sagt? Der Weg, wie wir sicher sein können, ihn zu kennen, ist seine Gebote halten. Wie ist der Weg, Gott wirklich zu kennen? Der Weg ist was? Halten der Gebote. Aber was ist der Weg? Wer ist der Weg? Jesus Christus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der Glaube an ihn ist der Weg. Nicht das Halten der Gebote ist der Weg. So fein, aber es wird geschoben, gedreht, frei übersetzt und schon bekommt es eine andere Intention. Und natürlich, hier steht ja, wer behauptet, ihn zu kennen, ist schuldig, so zu leben wie er. Also Jesus war ein Jude, da müssen wir auch so leben, wie Juden leben. Also, ist doch klar, steht doch da, hat Johannes doch auch gesagt. Und Apostel Johannes bestätigt das, was Paulus auch gesagt hat. Wie viele sind verwirrt? Er schreibt, ist das Christentum eine vom Religionsgründer losgelöste Religion? Was für eine Tragik. Das ist die Tragik. Wir haben unseren Glauben von Jesus und seinem Leben absolut getrennt und leben ein anderes. Deswegen erfordert Sabbat halten, erfordert Beschneidung. Ich lese das vor. Wenn Joshua, also das merkt man dann, wenn solche keine Juden sind, aber versuchen dann jüdische Ausdrücke zu gebrauchen, dann merkt man, wo das Herz schlägt. Wenn Joshua also unser Vorbild ist, dann haben wir auch so zu leben, wie er gelebt hat. Das heißt, dann seine Sabbate und Feste zu halten, die Speisevorschriften zu beachten und sich Israel mit allen den daraus ergebenden Konsequenzen anzuschließen. Dies heißt auch, dass wir nach der Beschneidung am Herzen auch die Beschneidung am Fleisch vollziehen müssen. Willkommen am Mittwoch zur Bibelstunde, Galaterbrief. Das wird verbreitet und das Krasse war, das habe ich bekommen, nachdem ich über den Galaterbrief gepredigt habe. Da hat man gesagt, vielen Dank für deinen Vortrag, aber hier musst du lesen. So, ich muss doch mich beschneiden lassen. Das ist eine Position, was man aus diesem Text macht. Hier steht, aus Zeitgründen mache ich schnell und stelle euch 2, 3 andere noch vor, um zu zeigen, warum es wichtig ist, warum es mir so schwer auf dem Herzen ist, dass wir darüber Klarheit haben, was hier steht. Eine andere Position sagt Folgendes. Das Neue an dem neuen Bund, den Gott aufgerichtet hat, ist nicht, dass der neue Bund andere Gebote hat, sondern das Neue ist, dass wir den Geist Gottes bekommen haben, damit wir das Alte halten können. Also das Neue an dem Bund ist, der Geist Gottes ist in uns, das ist das Neue. Und jetzt sind wir dazu befähigt, alles zu tun, was das Gesetz fordert, nämlich komplett. So, das behaupten andere, die sagen, wir sind jetzt in der Lage, jetzt können wir erst wirklich das Gesetz verstehen, jetzt begreifen wir, was das Gesetz, wie Gott es gedacht hat und jetzt hat uns den Geist gegeben, ein neues Herz und jetzt sind wir in der Lage, alles so wirklich auch zu halten. Also, das Gesetz hat nicht aufgehört, wir sind nicht dem Gesetz gestorben, wir sind nicht frei vom Gesetz, nein, wir haben den Geist, um das Gesetz zu halten. Das ist eine andere Position. Nicht alle würden dieser Position weiter, also sie so mit ihr gehen und die nicht alle sind so radikal und die merken, dass man kann ja irgendwie doch nicht so alles halten, oder? Wie soll ich ein levitisches Priestertum einführen? Wie soll ich die Opfer, soll ich wieder opfern? Wie verhält sich das mit den alten Reinheitsgeboten? Schwierig, oder? Alles im Geist zu halten, ist nicht so einfach. Also sagen die, Wir müssen differenzieren im Gesetz zwischen verschiedenen Arten von Gesetz. Und dann wird er reduziert. Dann sagt man, man muss gucken, dass man unterscheidet zwischen Moralgesetz, das verkörpert ist in den 10 Geboten. Das muss ein Christ weiterhin tun und halten. Dazu hat er den Geist bekommen und er ist in der Lage, Gott zu lieben, vom ganzen Herzen, ganzer Seele, ganz Verstand und den Nächsten wie sich selbst. Das sind ja die 2 Tafeln. Die Liebe zu Gott und die erste Tafel und die 2. Tafel, die Liebe zu Menschen. Und jetzt haben wir den Geist bekommen, um das eben genauso zu leben. Das ist unsere Verantwortung. Und das Moralgesetz müssen wir leben. Außer eine Sache, Sabbat halten. So, das gehört jetzt da nicht hinein. Warum auch immer, dass da jetzt nicht mehr in diesem Moralgesetz mit eingebunden ist. Aber das... wir sollen aber nicht das Zeremonialgesetz halten. Ein sehr bekannter Theologe, im deutschsprachigen Raum sehr bekannt, lehrt und ist bekannt für christliche Ethik. Er schreibt darüber und argumentiert, ich habe den Artikel gelesen, warum wir das Moralgesetz halten sollen und warum wir aber das Zeremonialgesetz nicht halten sollen. Und er wird sogar gerne noch ein Judizialgesetz einführen. Das heißt, Israel hatte noch Gesetz bekommen, die haben was mit der politischen Ordnung des Volkes zu tun. Auch das müssen wir nicht halten. So wie wir, wie ist das Volk, wie lebt das Volk Gottes? Also man muss all das schön unterscheiden und sagen, okay, das gilt uns nicht, das ist Moral, das ist zeremonial, das ist zivil und da müssen wir ganz genau gucken. Ihr habt das bestimmt schon mal gehört, das gilt der Gemeinde, das gilt der Gemeinde nicht, das gilt dem Volk Israel, das gilt aber, also für mich ist es sehr schwierig zu unterscheiden, was gilt wem. Und viele Dinge, wo ich gerne hätte, das würde mir gelten, sagen sie, nein, das gilt dir nicht, das gilt nur Volk Israel. Die Dinge, die ich nicht gerne hätte, die gelten dir. Das ist schwierig. Nur nebenbei, liebe Geschwister, schon eine kurze Anmerkung. Ich habe vorhin gesagt, man sagt, die Quintessenz, die Zusammenfassung des Gesetzes, der 10 Gebote, wurde Jesus gefragt, oder? Wurde Jesus das gefragt, was ist das höchste Gebot? Was sagt Jesus? Liebe Gott von deinem ganzen Herzen, deine ganze Seele und deinem Verstand und den Nächsten wie dich selbst. Das ist die Zusammenfassung des Gesetzes. Hat Jesus doch gesagt, oder? Wo steht nochmal, liebe Gott? Im 2. Buch Mose. Da haben sie das Moralgesetz bekommen, wenn man diese Unterscheidung machen muss. Ich tue es nicht. Wo haben sie das Liebe deinen Nächsten selbst bekommen? Im 3. Buch Mose. Wisst ihr, was das ist? Zeremonialgesetz. Das heißt, wenn uns zeremonial nicht gilt, was gilt uns auch nicht? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist eine künstliche Unterscheidung von Moral und Zeremonialgesetz, weil diese Gebote miteinander verknüpfen. Und Jesus hat diese zusammengebracht, sagt, das ist eins. Und der Mensch scheidet, was Gott zusammengefügt hat und versucht zu unterscheiden, weil er kommt in ein Dilemma. Wenn man behauptet, das Gesetz gilt einem Christen, dann weiß man eigentlich, schwierig das durchzuziehen. Also beginnt man künstlich und dann aber macht man so und schreibt Folgendes. Viele Kirchenväter und die Reformatoren und später reformierte Theologen unterscheiden zwischen Moral und dem Zeremonialgesetz. Ach so, dann haben ja die Kirchenväter, Reformatoren und Theologen ja das schon immer so gelehrt. Da muss ja richtig sein. Wisst ihr aber, was er schreibt? Und das ist wenigstens fair. Viele. Wisst ihr, was das bedeutet? Nicht alle. Nicht alle. So fair muss man sein. Man kann nicht sagen, alle haben das so gemacht, haben es eben nicht. Ich kenne mindestens 1, 2, 3, die es nicht getan haben. Mein Herr hat es nicht getan, sein Apostel Paulus hat es nicht getan, Johannes hat es nicht getan. Wo finden wir in der Bibel, dass Jesus lehrt, ich gebe euch mein Gebot und ich bitte euch, haltet das Moralgesetz, das Zeremonialgesetz, dem seid ihr gestorben. Finden wir irgendwo einen Hinweis auf so eine Unterteilung? Hat Paulus gelehrt, ihr seid dem Gesetz gestorben, aber Acht gegeben, nicht allem. Gibt es eine Stelle im Römerbrief, wo er sagt, wir sind frei vom Gesetz, aber bitte, vergesst bitte nicht, da gibt es noch ein paar Dinge, die ihr halten müsst. Also versteht ihr, was ich meine? Wäre das nicht wichtig, dass er das tun würde? Es gibt noch einen Punkt, und den erwähne ich nur kurz und dann muss ich schon abschließen. Es gibt eine Theologie, die sich jetzt ausbreitet auf sehr hohem intellektuellen Niveau und deswegen schwierig zu fassen, aber das dringt immer von der Universität, das dringt dann auf die Kanzel, von der Kanzel in die Bank und dann breitet sich das immer aus. Und diese Theologie nennt sich die neue Paulusperspektive. Ich habe sie schon mal auch erwähnt, ich sage es noch einmal. Warum heißt es die neue Paulusperspektive? Irgendwann mal hat ein Theologe gesagt, oh Mann, Paulus redet so schlecht übers Gesetz, das passt ja nicht. Und dann hat er eine These aufgestellt und gesagt, ich fasse es sehr, sehr grob zusammen, dass Paulus das falsch verstanden einfach. Er hat es nicht richtig verstanden. Er hat so schlecht über das Gesetz geredet, aber später hat er sich dann revidiert, weil seine Theologie hat sich entwickelt und dann war er nicht mehr so feindlich gegenüber dem Gesetz. Aber am Anfang, weil er so in Feuer und Flamme war und von der Gerechtigkeit allein aus Glauben, hat er zu schlecht über das Gesetz geredet. Also Paulus hat einfach das Gesetz nicht richtig verstanden, als er den Römerbrief schrieb, als er den Galaterbrief schrieb. Das hat er ein bisschen Mangel da gehabt. Ohne Witz. So wird argumentiert. Irgendwann mal aber merkt man, kann man nicht lang durchziehen. Also ging man einen Schritt weiter und sagte, das bedeutet neue Paulusperspektive. Wir müssen über Paulus neu nachdenken. Aus einer neuen Perspektive über ihn, wie über das Judentum und über das Gesetz nachdachte, müssen wir neu nachdenken. Paradigmawechsel, das sind all die Begriffe, die da laufen. Und dann heißt Folgendes. Nein, Paulus hat nicht einen Fehler gemacht. Irgendwann hat man gemerkt, da verliert man die meisten. Wenn man sagt, Paulus hat einen Fehler gemacht, schwierig, oder? Da sagt man nicht, Paulus hat einen Fehler gemacht, Luther hat einen Fehler gemacht. Luther hat Paulus falsch verstanden, als er die Reformation gründete. Oder beziehungsweise als die Reformation losging. Als Luther gesagt hat, das Gesetz ist für uns Überführung von Schuld und Sünde, das ist das, was in uns das hervorbringt, dass wir die Erkenntnis bekommen, wie ich stehe im Licht und ich bin ein Sünder. Und das treibt mich dann zu Christus, sagen die, Luther hat Paulus verstanden, Paulus hat nie so schlecht über das Gesetz geredet. Das Gesetz war nie dazu gegeben, um uns ein schlechtes Gewissen einzubläuen. So weit geht man heute. Das nennt man heute neue Paulus-Perspektive. Ich weiß, sehr vereinfacht zusammengefasst, aber letztendlich ist das die Botschaft. Warum? Warum macht man das? Weil man sagt, wir müssen über das Gesetz, wir dürfen das Gesetz aus unserem Leben nicht streichen. Das Gesetz ist doch von Gott heilig, gerecht und gut, oder? Ja, es ist. Und wir können doch nicht sagen, es gilt nicht mehr. Das hat aber auch was damit zu tun, dass man das Judentum wertschätzt. Dass man Israel als vollwertige Religion akzeptiert und Weltreligion. Und dann, man kann doch nicht sagen, das Gesetz ist so und so. Das hat was mit dieser Haltung zu tun. Mit dem Dialog zwischen den Religionen und. Was fällt hinten runter? Das Evangelium, allein aus Glauben. Liebe Geschwister, ich will an dieser Stelle sagen, weil es wird aufgenommen und es werden die Leute hören und mir vorwerfen, ich bin ein Antinomist, dass das einer, der gegen das Gesetz ist, ist ein Antinomist, sagt man von mir. Ich liebe das Gesetz Gottes, weil es heilig, gerecht und gut ist. Es ist von ihm gegeben. Kann es schlecht sein? Niemals. Aber für wen ist das Gesetz gegeben? Für einen Gottlosen, für einen Sünder. Und dementsprechend bedeutet das gesetzmäßig gebrauchen. Wir brauchen das Gesetz, damit ungläubige Menschen einen Spiegel vor die Augen bekommen und ihre Sünden erkennen, ihre Ungerechtigkeit. Dafür ist das Gesetz da. Dafür ist es heilig, gerecht und gut. Für wen ist das Gesetz nicht gegeben? Für einen Gerechten. Jetzt ist die Frage, bist du gerecht, ja oder nein? Wenn du sagst, ich bin nicht gerecht, dann gilt dir das Gesetz. Wenn du sagst, aber ich bin gerecht, dann gilt dir das Gesetz nicht. Wie kann ich aber, ich sage, mir gilt das Gesetz nicht. Wie kann ich so arrogant sein und das behaupten, oder? Wisst ihr warum? Weil ich weiß, in Christus bin ich gerechtfertigt. In ihm habe ich meine Gerechtigkeit. Nicht im Gesetz, in ihm. Er hat mich gerecht gemacht. Er hat mir sein perfektes Leben mit all den Geboten und Satzungen, die er für mich gehalten hat, darum war er in einer jüdischen Religion, hat er gelebt, um das mir zu schenken, das habe ich jetzt. Die Gerechtigkeit Gottes erfüllt in mir, sagt Römer 8. Brauche ich dann noch das Gesetz? Ein anderer, und ich lese es kurz und dann... Ein anderer schreibt, Das Gesetz soll dem Begnadigten, Rechtfertigten und neugeborenen Menschen zeigen, wie er sein Leben leben soll. Ah, okay. Wir brauchen das Gesetz, weil es einen Begnadigten, Rechtfertigten und von neugeborenen Menschen zeigen soll, wie er leben soll. Wisst ihr, warum man so schreit? Ich sage euch, ich versuche nicht arrogant rüberzukommen, aber sehr ernsthaft. Das sagt man nur, weil man das Neue nicht verstanden hat. Wenn man nicht weiß, was der neue Bund ist, wird man das Alte brauchen. Warum? Warum sind so viele Christen, so viele Gemeinden, so viele Prediger so darauf aus, den Menschen das Gesetz anzudrehen, sie unter das Gesetz zu bringen? Warum? Weil sie nicht glauben, dass die Kraft im neuen Bund ihnen zeigt, wie sie leben sollen. Ihnen fehlt der Glaube. Sie glauben nicht, dass der Geist einen zur Sünde überführt. Sie glauben nicht, dass der Geist einen leiten wird. Sie glauben nicht, dass das Neue ist, eine neue Gesetzmäßigkeit. Sie glauben dem nicht. Also sagen sie, woher wissen sie dann, was richtig und falsch ist? Wer wird sie korrigieren? Wer wird ein schlechtes Gewissen einreden? Ah ja, das Gesetz. Und dann her mit dem Gesetz. Dann wieder zurück zum Gesetz. Sie vertrauen nicht, dass unter dem neuen Bund eine neue Gesetzmäßigkeit ist, die einen von Sünde überführt, die einen die Schuld aufzeigt und die einen rechtfertigt und heiligt und vorwärts bringt. Sie glauben nicht, dass die Quelle des neuen Bundes ein Leben hervorbringen wird, das Leben hat, ein Fluss hervorbringen wird, in dem Leben möglich ist. Sie glauben dem nicht. Sie glauben dem nicht. Und darum schreiben sie noch einige Worte von dem gefährlichen Irrtum, dass ein Christ nichts mit dem Gesetz zu tun hat. Da rechnet man nur mit dem Evangelium. Oh, Katastrophe, oder? Das ist ja gefährlich. Ein Irrtum, man rechnet nur mit dem Evangelium. Das habe ich gefunden in einem Kommentar zum Galaterbrief bei mir im Regal. Ich habe ein Buchgeschenk gekriegt, habe geblättert, hole ich das raus, 15 Mal kopiert, damit man sich ja schön verteilt. Und dann lese ich das, dachte, ja, vielleicht eine schöne Anmerkung. Da rechnet man nur mit dem Evangelium. Katastrophe. So eine Sünde. So ein Unglaube. Wer aber, ich lese kurz, lese ich nicht. So, noch nicht fertig. Noch lange nicht fertig. Aber nächsten Sonntag, ich bin froh, dass ich nächsten Sonntag weitermachen darf. Ich möchte euch da hineinnehmen und wir wollen uns dann anschauen, auf welcher Grundlage, ich will es so formulieren, warum ist das Halten der Gebote nur den Kindern Gottes vorbehalten? Warum können nur Kinder Gottes die Gebote halten? Warum? Darüber möchte ich mit euch nachdenken. Ich gehe mit euch wieder in die Bibelstellen. Ich werde sie so lesen, als ob ich zum ersten Mal sie lese und so predigen, als ob ich sie zum ersten Mal predige. Und werde mit euch den Vers 3 anschauen. Und an diesem Vers 3 werde ich euch drei Punkte zeigen. Erstens, was bedeutet erkennen? Zweitens, wen müssen wir oder sollen wir erkennen? Und das drittens, welche Gebote sollen wir halten? Das sind die drei Punkte. Ja, das ist in der nächsten Predigt. Und ich denke, wenn wir das verstanden haben, sind wir vorbereitet, um den Test zu machen. Und dann kommen drei Fragen. Und im Licht dessen, was wir über das Erkennen, über ihn kennen und über das Halten der Gebote gelernt haben, prüfen wir, ob wir seine Kinder sind und machen den Test. Eine Frage nach der anderen. Ich danke euch für eure Geduld und Barmherzigkeit. Amen.